Ja, wir sind als Gemeinde, für die, die es wissen, manche vielleicht wissen es nicht so, noch nicht so genau. Wir sind als Gemeinde in einem Thema, in einer Predigtreihe. Diese Predigtreihe, in der wir uns befinden, gerade nennt sich Auf dich kommt es an. Auf dich kommt es an und vielleicht an dieser Stelle würden wir eigentlich sagen, Moment, Marius, ich dachte, auf Gott kommt es an. Ja, auf Gott kommt es an. Und Gott hat uns alles zur Verfügung gestellt, was wir brauchen, um ihn zu erleben, um eine Erweckung zu erleben auf die andere Seite. Weil Gott uns alles zur Verfügung gestellt hat, wir dürfen nicht passiv sein. Deswegen, ja, es kommt auf Gott an, aber es kommt auch auf dich und auf mich an. Und diese Predigtreihe, es geht um Erweckung, es geht um das Wirken des Geistes in unser Leben, in die Gemeinde. Und so wie es auch erwähnt wurde in der Vergangenheit, dieser Begriff, dieser Wort Erweckung ist vielleicht nicht so direkt erwähnt in der Bibel. Auf der anderen Seite, wenn wir Gottes Wort lesen, wir lesen über Wiederbelebung. Wir lesen zum Beispiel über Zeiten der Erquickung, Zeiten der geistlichen Erquickung. Wir lesen im Psalm 23, David sagt, er, Gott, der Herr, er erquickt meine Seele. Wir lesen über solche Zeiten, die Gott wiederbringt in unser Leben. Erweckung ist das, was wir gestern Abend in der Jugend gesungen haben, wenn die Ruinen wieder zum Leben kommen. Wenn geistliche Ruinen, da wo es vielleicht irgendwann etwas Starkes war, es ist jetzt eine geistliche Ruine geworden, aber Gott kommt wieder und Gott ist gnädig und die geistlichen Ruinen, die kommen zum Leben. Erweckung ist nicht für die Welt ist Errettung. Erweckung ist für die Geretteten, die lauwarm geworden sind. Erweckung ist für die Gemeinde, Erweckung ist für die Gläubigen, die nicht mehr für den Herrn brennen. Und jemand hat mal gesagt, wann brauchen wir eine Erweckung? Es ist ganz einfach. Gab es schon mal eine Zeit in deinem Leben, wo du brennender für Jesus warst als heute? Wenn ja, dann brauchst du und ich eine Erweckung. Gab es schon eine Zeit in deinem Leben, wo du brennender für Jesus warst als heute? Vielleicht du schaust irgendwann zurück und du denkst, oh, früher habe ich anders gebetet. Früher habe ich anders angebetet. Früher habe ich anders Gottes Wort gelesen. Früher war mein Leben mit dem Herrn anders als heute. Und wenn wir in so ein früher Leben, dann brauchen wir heute eine Erweckung. Das Thema heute Morgen ist für die nächsten Minuten, wir betrachten verschiedene Themen und das Thema heute Morgen ist Gebet und Erweckung. Gebet und Erweckung. Und wenn wir so Gottes Wort anschauen, wenn wir die Geschichte des Christentums anschauen, wir merken, es gab Erweckung ohne Werbung. Zum Beispiel, es gab Erweckung ohne große, ohne viel Organisation. Es gab Erweckung ohne Musik. Ich möchte nicht, dass die Musiker auf mich irgendwie beleidigt sind, aber es gab Erweckung ohne Musik. Danach in Erweckung, das möchte ich auch betonen, danach in Erweckung und ein Zeichen von Erweckung ist, dass Menschen frei und von ganzem Herzen Gott anbeten. In Erweckungen, es wird berichtet, Menschen haben stundenlang gebetet. Jemand hat ein kurzes Wort gelesen aus der Bibel und die haben einfach gebetet und gesungen und gebetet und gesungen stundenlang in Gottes Gegenwart. Aber es gab Erweckungen ohne Musik, aber es gab nie Erweckung ohne zwei wichtige Elemente. Nummer eins, es gab nie Erweckung ohne eine klare Verkündigung von Gottes Wort. Es gab nie Erweckung ohne eine klare, ohne Kompromiss Verkündigung von Gottes Wort. Und zweitens, es gab nie Erweckung ohne Gebet. Es gab Erweckung ohne Werbung, ohne Organisation, ohne jemanden einzuladen, keine Ahnung, ein Prediger mit großem Namen oder irgendwelche Band, die ganz berühmt ist, damit viele Leute kommen, Hunderte, vielleicht sogar Tausende. Es gab Erweckung ohne solche Dinge, aber es gab noch nie Erweckung ohne Gebet. Ein Erweckungsprediger, ein Evangelist, ein Name Gypsy Smith, er wurde gefragt, was braucht man, um eine Erweckung zu erleben? Und Gypsy Smith, der auch einen gewissen Humor gehabt hat, der hat gesagt, um eine Erweckung zu erleben, brauchst du ein Stück Kreide. Und derjenige, der das gefragt hat, er hat natürlich erwartet, dass es irgendwie eine supergeistliche Antwort kommt auf diese Frage. Aber Gypsy Smith hat gesagt, erstmal um eine Erweckung anzufangen zu erleben, du brauchst ein Stück Kreide. Du nimmst dieses Stück Kreide, du gehst nach Hause und du zeichnest auf dem Boden einen Kreis. Dann gehst du mitten in diesen Kreis und du betest, Herr, sende Erweckung in diesen Kreis. So fängt Erweckung an. Du brauchst ein Stück Kreide, du gehst nach Hause, du machst einen Kreis, du gehst mitten in diesen Kreis und du betest und du bleibst dort und du bleibst dort und du betest, Herr, sende Erweckung, nicht zu meinen Nachbarn, nicht zu der Prediger, nicht zu den Diener der Gemeinde, Herr, sende Erweckung in dieser Kreis, mit anderen Worten, Herr, sende Erweckung in meinem Leben. In Gottes Wort finden wir Menschen, die gebetet haben für solche Zeiten. Menschen, die vor Gott standen im Gebet und gebetet haben, dass Gott solche Zeiten der Wiederbelebung, der Erweckung wieder sendet. Wir lesen über einen Prophet, sein Name Habakuk, der betet in Kapitel 3, ich glaube im Vers 2, und der sagt, O Herr, belebe dein Werk mitten in die Jahren, in der Zeit, der vergeht. Aber er sagt, O Herr, belebe dein Werk. Wir lesen über ein Jesaja Kapitel 64. Jesaja betet und das ist so ein starkes Gebet für Erweckung. Jesaja sagt, O Herr, dass du den Himmel zerreißest und herabkommst. Das ist Erweckung, wenn Gott kommt mitten in seine Gemeinde mit seiner manifestierten, mit seiner offenbaren Gegenwart. Wir lesen über einen Prophet, Elisa, der für Regen betet. Und ich meine, was gibt es für ein schönere, bessere Bild für Erweckung als das Regen? Regen bringt Erfrischung, Regen bringt Frucht, Regen bringt Leben. Regen macht, dass die Trockenheit vorbeigeht. Und es ist ein schönes Bild für Erweckung, dieser Regen. Aber Elisa, er betet für Regen. Er betet 7-mal, bis Gott dieser gewaltige Regen sendet über Israel. Aber heute Morgen dachte ich, es gibt so in der Bibel eine starke Erweckung. Vielleicht, wenn wir so denken würden, ist wahrscheinlich die stärkste Bewegung Wirken Gottes auf dieser Erde, die so geschehen ist, das, was wir als Pfingsten bezeichnen. Apostelgeschichte Kapitel 2, 120 Leute sind zusammen. Die sind Jünger Jesu, die sind gläubig. Und was geschieht am Pfingsten, an diesem Tag von Pfingsten? Der Heilige Geist wird ausgegossen und jede einzelne von diesen 120 Personen wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und was passiert danach, ist eine geistliche Revolution, die bis in unsere Zeit noch Früchte bringt. Eine der größten Bewegungen, die größte Wirken Gottes überhaupt auf dieser Erde war am Pfingsten, dieser Pfingsttag, wo der Heilige Geist kommt, wo Menschen erfüllt werden in den Heiligen Geist. Und nochmal, das liegt 2000 Jahre zurück ungefähr, aber die Früchte, die Auswirkung von dieser Wirken Gottes in der Vergangenheit erleben wir bis in unsere Zeit. Aber was geschah davor? So, in Apostelgeschichte Kapitel 2, der Heilige Geist wird ausgegossen, Menschen werden erfüllt in dem Heiligen Geist. Es fängt an, eine neue, eine positive geistliche Revolution. Was geschah davor? Wisst ihr, was davor geschah? Davor, in Kapitel 1, da haben sie gebetet. Davor, in Kapitel 1, haben wir eine Gebetsversammlung. In Kapitel 2 kommt der Heilige Geist und die werden erfüllt im Heiligen Geist. In Kapitel 1, die Jünger, die da sind, Die sind nicht passiv, die sind nicht gleichgültig. Die sagen nicht, ja, okay, Jesus hat es verheißen. Irgendwann wird schon der Heilige Geist kommen, weil Jesus es gesagt hat. Nein, in Kapitel 1, die haben eine Gebetsversammlung. Es ist eine Gebetsversammlung, die zum Pfingsten führt. Die beten zusammen und die beten zusammen und die sind zusammen und die bleiben zusammen und dann plötzlich, Apostelgeschichte Kapitel 2, plötzlich, es geschieht etwas Wunderbares. Der Heilige Geist kommt. Es ist aber eine Gebetsversammlung, die zum Pfingsten führt. Es ist ein Gebet, die sie haben zusammen, diese 120 Menschen. Die sind in Gemeinschaft, die sind in Gebet, die sind in Gehorsam. Und dieses Gebet führt zu einer der größten Wirken Gottes auf dieser Erde. Es gibt Menschen, die sind sehr pessimistisch. Es gibt Prediger, die sind sehr pessimistisch. Übrigens, ein kleiner Tipp von mir, hört nie auf Prediger, die pessimistisch sind. Die haben keine, unser Gott ist nicht pessimistisch. Amen. Hört nicht auf Prediger, die sagen, ja, wir leben in der Endzeit. Es gibt Prediger, die sagen, wir leben in der Endzeit. Es geht alles den Bach runter. Es ist keine Erweckung mehr möglich. Habt ihr solche Prediger gehört? Ich glaube auf die andere Seite. Es ist alles möglich, wenn die Gemeinde betet. Es kann etwas geschehen, es kann etwas passieren, wenn die Gemeinde zusammenkommt und wenn die Gemeinde sagt, wir bleiben vor Gott, wir stehen vor Gott, wir beten vor Gott. Und es ist alles möglich. Und ich möchte, dass wir heute diesen Text lesen, gleich in Apostelgeschichte Kapitel 1. Es geht um dieses Gebet für Erweckung oder Gebet und Erweckung. Und diese 120, die beten zusammen. Es wird uns hier nicht gesagt konkret, was die gebetet haben. Es sind einige Bibelverse nur, die uns erwähnen, dass die zusammen waren, dass sie gebetet haben. Aber das ist diese Gebetsversammlung, die zum Pfingsten führt. Und ich möchte auch erwähnen, es ist eine sehr interessante Sache. Erweckung ist Gottes souveräne Werk. Wir können eine Erweckung nicht erzwingen. Das können wir nicht machen. Wir können nicht eine Erweckung nachmachen. Das wollen wir auch nicht. Amen. Wir möchten nicht etwas nachmachen, was nicht authentisch ist. Wenn wir Erweckung möchten und wollen, wir brauchen eine authentische Erweckung. Erweckung ist Gottes souveräne Werk. Auf die andere Seite, das Interessante ist, wir können auch etwas tun. Und wir haben schon einiges gehört in dieser Predigtreihe. Wir können uns hingeben. Letzten Sonntag haben wir gehört, wie wichtig Gehorsam ist in die Geschichte von Jona. Gehorsam für Gottes Auftrag gegenüber. Umkehr, Buße zu tun. Gott zu glauben, Gottes Wort zu glauben und umzukehren. Und heute lernen wir weiter, was können wir noch tun als Gemeinde. Wir sind nicht passiv, wir sind nicht gleichgültig, wir können auch beten für eine Erweckung. Es ist wie ein Wegvorbereiter. Johannes hat den Weg vorbereitet für Jesus. Die Gemeinde kann heute den Weg vorbereiten für eine Erweckung, für ein Wirken Gottes in dieser Generation. Durch Hingabe, durch Umkehr, durch Buße tun, durch die Tatsache, dass wir Gottes Wort glauben, durch Gebet, indem wir vor Gott kommen im Gebet als Gemeinde. Wir können, wir dürfen den Weg vorbereiten für Gottes Wirken in dieser Generation. Und so möchte ich Gottes Wort lesen, Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 12 bis 14. Es sind nur drei Bibelverse, die uns Folgendes sagen. Das geschieht, das passiert hier nach Jesu Himmelfahrt. Und wir lesen in Vers 12, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem liegt. Einen Sabbatweg entfernt. Das war gar nicht weit weg von Jerusalem. Vers 13, und als sie hineinkamen, gingen sie hinauf in das Obergemach, wo sie sich aufzuhalten pflegten, nämlich Petrus und Jakobus und Johannes und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon, der Zelot, und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen. So diese alle, die bleiben einmütig, die sind zusammen in Einheit im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Bis hier Gottes Wort für heute Morgen, für dieses Thema Gebet und Erweckung. Es war eine Gebetsversammlung, die zum Pfingsten führt. Und wir lernen von diesen Menschen aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Ich möchte, dass wir einiges lernen, eine Sache oder zwei. Und das Beste wäre, wenn wir sowieso heute Morgen über Gebet reden, dass wir zum Schluss noch eine gesegnete Gebetszeit haben. Amen. Ich meine, das wäre ganz praktisch heute Morgen, dass wir diese Predigt so abschließen mit einer praktischen Sache, dass wir wirklich auch eine Zeit haben im Gebet heute Morgen, den wir Gott suchen. Nummer eins, die beten mit Verantwortung. Was wir heute Morgen lernen können von diesen Menschen, indem wir uns vorbereiten und indem wir uns eine Sehnsucht haben für eine weitere, für eine neue Bewegung Gottes in unserer Generation, für ein Wirken Gottes in unserer Generation. Was wir lernen von unseren Geschwistern von damals ist, die beten mit Verantwortung. Schau mal, was passiert. Jesus ist gerade zum Himmel gefahren und wir lesen in Kapitel 1, wir lesen, dass diese Menschen traurig waren. 3 Jahre waren sie ungefähr mit Jesus und jeder kennt diesen Moment, wenn jemand, den wir lieb haben, weggeht. So, die sind traurig. Aber sehr interessant, trotz dieser Aspekt, trotz dieser Sache, die gehen jetzt nicht irgendwie das Ganze zu verarbeiten oder die gehen nicht irgendwie zu sagen, okay, jetzt müssen wir ein bisschen zur Ruhe kommen, jetzt müssen wir vielleicht uns ausruhen oder chillen. Die sagen nicht, schau mal, manche von diesen Leuten, die waren 3 Jahre mit Jesus, vielleicht haben sie in dieser Zeit Freunde vermisst, Familie vermisst. Die sagen nicht so, wir waren jetzt 3 Jahre mit Jesus, jetzt müssen wir einiges nachholen. Jetzt müssen wir ein bisschen uns wieder mit unseren Freunden treffen. Jetzt haben wir vielleicht etwas verpasst in unserer Stadt, in unserem Freundekreis. Wir wissen nicht, was in der Welt passiert ist. Wir wissen nicht, wer hat Champions League gewonnen. Guten Morgen. Wir wissen nicht, was passiert ist in unserem Umkreis, was unsere Freunde machen, was unsere Bekannte machen. Trotz, dass die 3 Jahre mit Jesus zusammen waren, vielleicht haben sie etwas verpasst in ihrem Alltag. Was machen diese Menschen? Die kommen zusammen und die wissen, die haben eine Verantwortung. Die gehen nicht einfach weg, die gehen nicht irgendwie sich ausruhen, chillen, wieder in ihren Alltag. Sie wissen, sie haben eine Verantwortung, im Gebet zu bleiben. Die haben eine Verheißung. Die gehen in dieses Obergemach, so wie Lukas schreibt, in diesen Raum. Die gehen in diesen oberen Raum mit einer Verheißung. Und diese Verheißung finden wir in Apostelgeschichte Kapitel 1 im Vers 8. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die haben diese Verheißung. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem. Wenn ihr in Jerusalem bleibt, es wird etwas passieren, es wird etwas geschehen. Und merkt ihr heute Morgen, auch in dieser Geschichte, ist Gehorsam ganz, ganz wichtig. Jesus sagt, bleibt in Jerusalem, geht nicht weg von Jerusalem. Fang nicht an, etwas zu tun, ohne diese Kraft zu haben vom Himmel. So, die gehen dahin mit einer Sache, mit einer Verheißung. Jesus hat verheißen, der Heilige Geist wird über sie kommen. Sie werden Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist kommt. Aber was machen diese Menschen? Sie beten diese Verheißung Gottes auf die Erde. Amen. Die haben diese Verheißung Gottes. Die haben diese Verheißung. Der Heilige Geist wird kommen. Die werden erfüllt mit Kraft. Die werden Jesu Zeugen sein überall. Aber was machen sie? Die bleiben nicht passiv. Die sagen nicht, ja, wenn es Gottes Verheißung ist, er soll das erfüllen. Sondern die merken, die sehen ihre Verantwortung zu beten, im Gebet zu bleiben. Und sie beten Gottes Verheißung auf die Erde. Gott hat es verheißen. Er möchte Zeiten der Erquickung bringen, aber er sucht Menschen, die Gottes Verheißungen auf die Erde beten. Er sucht Menschen, die diese Verantwortung verstehen, die diese Verantwortung akzeptieren und sagen, Ich werde dafür beten, wir werden dafür beten, dass in dieser Endzeit Gott wird mit Kraft und mit Macht in Trossingen, in der Umgebung, in Baden-Württemberg, auch in Deutschland. Warum sollen wir immer schauen nach Südamerika, nach keine Ahnung was für Länder, wo etwas geschieht, wo etwas passiert? Asbury Revival, und wir dachten, warum nicht in Trossingen? Gott sucht Menschen, die bereit sind, auch in Trossingen zu sagen, ich habe die Verheißungen Gottes, ich lese Gottes Wort und ich möchte die Verheißungen Gottes auf dieser Erde beten. So die, die verstehen ihre Verantwortung. Es ist meine und deine Verantwortung zu beten für eine Erweckung, für Gottes Wirken in der Gemeinde, in unserer Stadt. Es ist nicht die Verantwortung nur von der Pastor, von den Dienern, von den Ältesten, von den Eltern. Auf dich kommt es an. Lass mich das ein bisschen ändern heute Morgen. Auf deine Gebete kommt es an. Auf deine Gebete kommt es an. Auf meine Gebete kommt es an. Und ich möchte uns alle einladen, dass wir, so wie diese Menschen von damals, dass wir diese Verantwortung verstehen, dass wir beten mit Verantwortung, denn wir wissen, es ist unsere Verantwortung, dafür zu beten, dass Gott auch heute eine Erweckung sendet, dass Gott auch heute wirkt. So, die beten mit Verantwortung, Nummer zwei, und bei diesem Punkt werden wir vielleicht ein bisschen bleiben und Ralf hat den Weg vorbereitet für diesen Punkt. Ich dachte am Anfang, als Ralf das gelesen hat aus Hebräer, interessanter Text für eine Einleitung, oder? Dass wir gleich in die Einleitung hören, wie wichtig es ist, miteinander umzugehen. Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir übereinander? Und dann dachte ich, wow, danke Ralf, danke dem Herrn. Das war ein guter Weg vorbereitet für die Predigt. Weil Nummer zwei, diese Menschen, die beten in Einheit. Die beten für eine Erweckung, die bleiben im Gebet, die erkennen diese Verantwortung zu beten. Aber Nummer zwei, es ist ein Gebet in Einheit. Was interessant ist, Lukas, oder beziehungsweise, lass mich kurz korrigieren, der Heilige Geist gibt uns hier eine Liste mit Namen. Es waren nicht all die 120, die da waren, aber der Heilige Geist bringt uns einige Namen von Menschen, die dort waren. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, als ich mir Gedanken gemacht habe für diese Botschaft, für diesen Text, über diesen Text, warum gibt uns Lukas hier einige Namen von Menschen, die dort waren? Und ich habe diese Namen angeschaut. Und ich habe eine Sache gemerkt. Wenn man diese Namen anschaut, hinter diesen Namen waren Personen. Und wenn man diese Personen betrachtet, es waren sowas von unterschiedlichen Personen voneinander. Und doch sind die zusammengekommen, um Gott zu suchen. Es waren so unterschiedliche Personen voneinander. Und doch in dieser Text, diese Menschen, die so unterschiedlich voneinander waren, sie kommen zusammen in Einheit, um Gott zu suchen. Zum Beispiel als erstes wird Petrus erwähnt. Was wissen wir so von Petrus? Was ist ganz frisch bei den Jüngern, wenn sie an Petrus denken, in Apostelgeschichte 1? Sein Versagen. Petrus, der Versager. Petrus, der so eine große Klappe gehabt hat und der gesagt hat, Herr, ich werde mit dir in Gefängnis gehen, ich werde mit dir bis in den Tod gehen. Und Petrus, der sich am meisten gelobt hat und er hat gesagt, wenn alle dich verlassen, ich nicht. Und er versagt. Was war ganz frisch bei allen Jüngern in ihren Gedanken über Petrus? Petrus hat am schlimmsten versagt. Jakobus und Johannes, die waren Brüder, die haben ein Nickname gehabt. Wer weiß, wie ihr Nickname war von Jakobus und Johannes? Die Söhne des Donners, nicht des Döners, das sind andere Namen, Mustafa und so weiter, ja. Jakobus und Johannes, die Söhne des Donners. Stellt euch vor, du hast zwei Kinder, du hast zwei Söhne und ihr Nickname ist die Söhne des Donners. Wenn die kommen, dann geschieht etwas. Wenn die kommen, da bewegt sich das Haus. Warum waren Jakobus und Johannes, warum denkt ihr, dass Jakobus und Johannes so genannt waren, die Söhne Boanerges, ja, Boanerges? die Söhne des Donners. Warum waren sie so genannt? Bestimmt nicht, weil sie zu ruhig waren, oder? Die waren bestimmt impulsiv, die waren bestimmt sanguinisch, die waren bestimmt Leute, die sofort reagiert haben. Dann Thomas. Wie nennen wir Thomas in unserer Zeit? Thomas, der Ungläubige. Er hat nicht geglaubt. Er hat gesagt, ich, nur wenn ich sehe Jesu Wunden, werde ich glauben. Es wird Matthäus erwähnt. Wer war Matthäus? Ein ehemaliger Zöllner. Ein ehemaliger Verräter seines Volkes. Und gleich danach kommt Simon, der Zelot. Ein Zelot war ein Freiheitskämpfer, ein Partisan. Jemand, der vielleicht immer ein Messer dabei gehabt hat. Und was Jesus macht, ist genial. Er bringt einen ehemaligen Verräter von Israel, Matthäus, in die kleine Gruppe, in gleiche Gruppe mit einem Zelot. Und wisst ihr, heute sagen wir in die Gemeinde, ach, mit dem kann ich nicht Gemeinschaft haben. Und Jesus sagt, Moment, schau mal, was ich getan habe. Ich habe Matthäus in eine Kleingruppe mit einem Zelot zusammengebracht. Und das hat funktioniert, Amen. Und schau mal, wie unterschiedlich die waren. Und was schön ist, die Liste geht weiter. Es wird hier Maria erwähnt. Maria. Und für alle katholischen Freunde, was interessant ist in diesem Text, Maria wird nicht angebetet. Maria betet mit den anderen zusammen. Aber Maria hätte sagen können, oh Moment, ich bin was Besonderes. Mich hat Gott gesucht, mich hat der Engel Gabriel besucht und erwählt und durch mich ist Messias in dieser Welt gekommen. Sie hätte sagen können, oh, ich bin was Besonderes. Aber schau mal, die Liste geht noch weiter in Vers 14. Jesu Brüder, Jesu Halbbrüder, leibliche Brüder waren da. Und wir wissen, wenn wir die Evangelien lesen, Nummer 1, von Anfang an, Jesu Brüder haben nicht an ihm geglaubt. Nummer 2, Jesu Brüder haben immer wieder gesagt, unser großer Bruder ist besessen. Unser großer Bruder Jesus, da stimmt etwas mit ihm nicht. Die haben nicht an ihm geglaubt. Aber jetzt, nach seinem Tod und nach seiner Auferstehung, die sind gläubig geworden und die sind da zusammen mit den anderen. Und wenn wir diese Liste anschauen, Geschwister, diese Leute hätten so viele Gründe gehabt zu sagen, oh, mit dem kann ich doch nicht zusammen beten. Mit Petrus, mit der Versager, ich bete mit ihm nicht an. Mit Thomas, mit Matthäus. Weißt du, was Matthäus gemacht hat vor 3 Jahren? Wie viel Geld er von Leuten genommen hat und er war ein Verräter seines Volkes? Und Maria hätte sagen können, ich bin was Besonderes. Auf die andere Seite, die anderen hätten sagen können, ja, Jesu Brüder, die jetzt mit uns sind, die haben doch nicht an ihm geglaubt. Die haben ihn sogar bezeichnet als besessen. Aber wisst ihr, was diese Leute machen, Geschwister? Sie legen ihren Stolz ab. Sie lassen ihre Unterschiede auf die Seite. Und die kommen zusammen in Einheit. Und die suchen Gott. Und die beten zu Gott. Und die kommen zusammen wie eins. Und die Bibel sagt uns hier in Vers 14, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet. Das heißt, trotz die Unterschiede, trotz die Dinge, die da waren, wo sie Gründe gehabt hätten zu sagen, wir können nicht zusammenbleiben, die bleiben zusammen in Einheit. Die bleiben zusammen im Gebet. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, aber auch heute haben wir Unterschiede in der Gemeinde. Wir haben zum Beispiel, und ich möchte fragen, was machen wir mit diesen Unterschieden? Wisst ihr, Satan ist schlau. Und er kommt manchmal und er gebraucht diese Unterschiede, um uns zu trennen. Wie gehen wir mit diesen Unterschieden um in der Gemeinde? Es gibt Unterschiede zwischen Generationen. Es gibt manche, die mögen Lieder aus Pfingstjubel. Es gibt manche, die mögen Raumworship. Amen. Es gibt Unterschiede zwischen Generationen. Es gibt Unterschiede in unserer Vorliebe oder Geschmack für etwas. Oh, ich mag das oder ich mag das in der Gemeinde oder mir würde das gefallen in der Gemeinde. Da kommt ein anderer, der sagt, nein, mir würde so gefallen in der Gemeinde. Es gibt Unterschiede zwischen Nationalitäten. Wir haben hier bei uns in der Gemeinde ungarisch sprechende Geschwister. Jonopot. Wir haben hier in der Gemeinde russisch sprechende Geschwister. Slava Bogu. Keiner meldet sich. Wir haben hier in der Gemeinde rumänisch sprechende Geschwister. Können wir miteinander, können wir zusammen Gott anbeten als eins? Oh, und ich habe vergessen. Ja, wir haben auch deutsche Geschwister. Amen. Und vielleicht habe ich irgendwelche Nationalitäten vergessen. Wir haben italienische Geschwister. Menschen aus verschiedenen Kulturen, Menschen aus verschiedenen Nationalitäten, mit verschiedenen Perspektiven vielleicht. Aber was wichtig ist, ja, es sind Unterschiede da. Und es waren immer Unterschiede zwischen Menschen in der Gemeinde Jesu. Es wäre doch langweilig, wenn die ganze Gemeinde so ist wie ich oder wie du bist. Das wäre nicht so interessant. Aber es sind unterschiedliche Menschen. Und was wichtig ist, die Frage ist heute Morgen, können wir trotz der Unterschiede, können wir trotzdem beten, können wir trotzdem Gott anbeten, können wir trotzdem Gott suchen in dieser Zeit für eine Erweckung? Es gibt einen Preis der Erweckung und ein Teil von diesem Preis ist Einheit. Geschwister, nochmal, es gibt einen Preis der Erweckung. Und ein Aspekt, ein Teil von diesem Preis ist die Einheit der Gemeinde. Ich werde etwas jetzt sagen, ich kann das nicht erklären, aber ich werde trotzdem sagen, Gottes Gegenwart, Gottes Geist ist von der Einheit der Gemeinde angezogen. Wir sehen das in der Bibel, wir sehen das in der Geschichte. Gottes Gegenwart, Gottes Wirken, Gottes Geist ist von der Einheit der Gemeinde angezogen. Es passiert etwas, wenn die Gemeinde in Einheit ist. Es geschieht etwas, wenn die Gemeinde, wenn Menschen bereit sind, ihren Stolz abzulegen. Wenn Menschen bereit sind zu sagen, die Unterschiede sind jetzt nicht wichtig. Ich möchte mit meiner Geschwister Gott anbeten. Es passiert etwas, wenn wir das erkennen, was gesagt wurde, auch in der Einleitung. Meine Brüder und Schwestern, wir haben alle den gleichen Vater, den gleichen himmlischen Vater, unser Gott im Himmel. Es geschieht etwas, wenn wir anfangen, miteinander so umzugehen und in Einheit zu sein und in Einheit zu leben und nicht schlecht, sondern gut und positiv und in Segen übereinander zu reden. Geschwister, wir können umso mehr über Erweckung beten, wenn wir nicht in Einheit leben. Wir können umso mehr hier ein ganzes Jahr, 2 Jahre über Erweckung predigen, die schönste Predigen überhaupt, die es gibt, wenn wir nicht in Einheit miteinander leben, wenn wir nicht in den Punkt kommen, wo jeder von uns sagt, ich lege die Unterschiede weg. Ich bin nicht besser als meine Geschwister. Ich zeige nicht mit dem Finger jemand, der vielleicht gefallen ist oder versagt hat, sondern ich lege meinen Stolz ab und ich möchte mit meinen Geschwistern in Einheit Gott suchen für sein Wirken. So Gottes Geist und Gottes Gegenwart ist von Einheit angezogen. Auf die andere Seite Stolz, Konflikt, Neid, Uneinigkeit, Streit ist ein Hindernis für Erweckung. All diese Dinge sind ein Hindernis für Erweckung. Deswegen sage ich, was wir machen können, ist den Weg vorzubereiten. Ein Weg vorbereitet zu sein. Und Johannes war ein Wegvorbereiter. Und in der damaligen Zeit, das habe ich vor einigen Jahren in der Jugend gepredigt, in der damaligen Zeit, als ein König wollte, dass er ein Dorf oder eine Stadt besucht, er ist nicht einfach plötzlich gekommen, sondern davor, vielleicht Wochen, vielleicht Monaten davor, ging ein Weg vorbereitet. Und er hat angekündigt, der König möchte zu euch kommen, bereitet den Weg. Warum bereitet den Weg? Nun, in der damaligen Zeit, es gab nicht das, was wir zum Glück in Deutschland haben, Müllabfuhr. Und wir wissen, in Deutschland ganz wichtig, eine der ersten Sachen, die du lernst, Müll zu trennen, oder? Ihr seid zu ernst ein bisschen heute Morgen. Müll zu trennen. Und es gab damals keine Müllabfuhr. So was haben die Leute gemacht? Natürlich, vielleicht die Hauptstraße war einigermaßen sauber, aber sie haben ihren Müll einfach auf die Straße geworfen. Es gibt heutzutage immer noch Länder in manchen Regionen, die machen immer noch das Gleiche, weil ihr System ist nicht so organisiert, dass sie sich um diese Sache kümmert. So, es waren Dörfer, den ganzen Müll war auf dem Weg. Und wenn der König kommt, er möchte nicht auf Müll treten. Und so war ein Mann da, der angekündigt hat und der gesagt hat, in einer Woche, in zwei Wochen möchte der König euer Dorf besuchen. Bereitet den Weg. Und die Leute waren so begeistert. Was haben die gemacht? Die haben den Müll weggemacht von ihrem Weg. Wir beten für eine Erweckung. Wir wünschen uns eine Erweckung. Und Gott ruft uns, den Weg vorzubereiten. Lasst uns schauen auf unseren Weg, ob Müll da liegt. Vielleicht müssen wir etwas aufräumen. Vielleicht müssen wir etwas rausschmeißen. Vielleicht müssen wir etwas auf die Seite tun, damit der Weg frei ist, damit Gottes Herrlichkeit und Gottes Gegenwart und Gottes Kraft kommt in uns und über uns als Gemeinde. Und von uns, das geht nach außen, das geht in der Welt. Wir merken, dass wir eine Erweckung brauchen, Geschwister, wenn wir merken, die Gemeinde hat nicht mehr viel Einfluss in der Welt. Und hier in Deutschland merken wir, die Gemeinde hat immer weniger Einfluss in der Welt. Die Gemeinde wird immer ruhiger. Traditionelle Gemeindekirchen machen fast alles mit, was die Politiker sagen. Wir brauchen eine Erweckung, wenn wir merken als Gemeinde, die Gemeinde hat nicht mehr Auswirkung einer Stimme in der Welt. Weil in Zeiten der Erweckung, da hat die Gemeinde immer einen Einfluss gehabt in der Welt. Es gab Erweckungen. Bars und Kneipen, die wurden geschlossen. Könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch vorstellen, dass kein Mensch hingeht in Bar und in die Kneipe? Die wurden geschlossen, weil Leute sich bekehrt haben. Leute sind gekommen zum Herrn. Es gab Erweckungen in einer Erweckung. Ich glaube, in Wales, es wird erwähnt, nachdem Menschen sich bekehrt haben, die Pferde haben die Menschen nicht mehr verstanden, weil die Menschen haben nur mit Fluchen geredet, mit Pferde. Und dann haben sie sich bekehrt und die Pferde haben die Menschen nicht mehr verstanden. Sehr interessant. Auf einmal, ihre Sprache war anders, ihr ganzes Leben war anders. In einer Erweckung. Und wir lesen im Psalm 133, ich bin immer noch bei diesem Punkt von Einheit. Psalm 133, eine sehr bekannte Bibelstelle über Einheit. Weil diese Stelle sagt uns wirklich, dass Gottes Gegenwart, Gottes Geist zu dieser Einheit der Gemeinde angezogen ist. Und wir lesen hier im Psalm 133, ich möchte kurz hier lesen. Übrigens, das war ein Psalm, den sie gesungen haben, als sie zum Tempel gegangen sind. Ja, die haben diesen Psalm gesungen, als sie zum Haus des Herrn gegangen sind. Wäre schön, wenn wir zum Haus Gottes kommen, dass wir so in eine Stimmung der Anbetung kommen, oder? Amen, dass wir nicht halbe Stunde brauchen, bis die Anbetung vorbei ist, dass wir dann bereit sind, Gott anzubeten. Sondern dass wir schon in eine Stimmung der Anbetung gehen. Und sie haben diesen Psalm gesungen, siehe wie fein. Wie fein, andere Übersetzungen sagen, wie gut, wie kostbar. Was ist kostbar? Die Einheit der Gemeinde. Die Einheit der Gemeinde ist fein, ist kostbar, ist gut. Siehe wie fein und wie lieblich ist es, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Wie das feine Öl auf dem Haupt, das herabfließt in den Bart Aarons, das herabfließt bis zum Saum seiner Kleider, wie der Tau des Hermon, die herabfließt auf die Berge Zions. So, er beschreibt diese Einheit, es ist schön, andere Übersetzungen sagen, es ist erfrischend. Stellt euch vor, einen Gottesdienst zu erleben, der erfrischend ist. Amen. In einem Gottesdienst zu sein und zu sagen, wow, heute war es erfrischend im Gottesdienst. Nicht wegen Musik, nicht wegen der Predigt, sondern die Atmosphäre der Gemeinde. Die Gemeinde zusammen zu sein in Gottes Gegenwart, das war erfrischend. Und dann sagt es hier ganz zum Schluss, denn dort, und Geschwister, dieser dort ist nicht ein Ort, ist eine Atmosphäre. Nochmal, dieser dort, denn dort hat der Herr den Segen verheißen. Leben bis in Ewigkeit. Dieser dort hier ist nicht ein Ort, ist eine Atmosphäre. Es ist die Atmosphäre der Einheit der Gemeinde. Gott sagt, er gibt und er lässt seinen Segen und Leben bis in Ewigkeit, wenn die Gemeinde in Einheit lebt. Wir sind berufen heute Morgen, trotz der Unterschiede, unseren Stolz abzulegen und zu sagen, wir möchten trotz der Unterschiede zusammen Gott suchen, zusammen Gott anbeten. Und lass mich noch einen Punkt erwähnen aus dieser Text, aus dieser Geschichte, Apostelgeschichte Kapitel 1. Die haben gebetet mit Verantwortung, die haben gebetet in Einheit. Die hätten so viel Grund gehabt zu sagen, mit dem, mit die bete ich nicht, ich gehe lieber weg. Aber die haben das nicht gemacht. Die haben gesagt, nein, wir bleiben zusammen. Jesus hat uns zusammengeführt. Und ist das nicht interessant? Jesus hat uns zusammengeführt. Wenn Jesus gesagt hätte, Marius, du darfst die Geschwister aussuchen in die Gemeinde. Oder wenn Jesus zu dir gesagt hätte, du darfst die Geschwister aussuchen in die Gemeinde Gottes Trossingen. Vielleicht wären andere Leute heute Morgen hier. Aber Gott sei Dank, er hat es nicht gemacht. Er hat uns zusammengeführt. Er hat einen Zöllner genommen, einen Zelot genommen, einen Petrus genommen. Er hat all die Söhne, die Boanerges hatte sie auch genommen. Er hat all diese Menschen zusammengeführt. Und er hat gesagt, bleibt zusammen, bleibt in Jerusalem. Natürlich davor hat er ihnen diese Vorbild gegeben von seiner Liebe. Die waren jetzt verändert. Die waren jetzt hier in Apostelgeschichte 1 nicht mehr in ihr altes Leben. Die waren verändert von Jesu Liebe, von Jesu Opfer am Kreuz, von Jesu Auferstehung. Und die beten in Einheit. Und was kommt noch? Noch ein wichtiger Punkt, denke ich, wenn wir über Erweckung oder für Erweckung beten. Die beten intensiv. Die beten intensiv. Was bedeutet intensiv zu beten? Das bedeutet ganz einfach, die bleiben dran. Die bleiben dran. Erster Tag geschieht nichts. Zweiter Tag passiert nichts. Was machen die? Die bleiben dran. Amen. Die bleiben dran, weil die haben die Verheißung. Die bleiben dran, weil Jesus gesagt hat. Die bleiben dran, weil Jesus versprochen hat, bleibt in Jerusalem, ihr werdet angekleidet mit Kraft von oben, mit Kraft vom Himmel. Erster Tag, die beten, es passiert nicht viel. Vielleicht haben manche gesagt, ich weiß nicht. Vielleicht haben manche gesagt, ja, das lohnt sich nicht oder es hat alles keinen Wert. Zweiter Tag, dritter Tag, wir lesen, 10 Tage bleiben sie zusammen, 10 Tage sind sie zusammen. Natürlich haben sie nicht 24 Stunden gebetet. Die haben auch miteinander geredet, die haben miteinander Gemeinschaft gehabt, aber die beten intensiv. Die beten nicht nur einmal und dann hört es auf. Die beten nicht nur einen Tag und dann hört es auf. Die sagen nicht nur ein Gebet und dann hört es auf. Die bleiben dran, die beten weiter, die gehen weiter. Und Jesus, er hat uns gelehrt, er hat uns gezeigt, dass wir genau so beten sollen. Er hat uns 2 Gleichnisse gegeben. Erste Gleichnis ist der Freund um Mitternacht. Wir mögen alle unsere Freunde, aber keine Freunde um Mitternacht, oder? Der Freund um Mitternacht, der kommt. Der andere Freund schläft schon. Und in der damaligen Zeit, weil die Leute ein bisschen weniger Möglichkeiten gehabt haben, die sind alle in einen Raum geschlafen. Die haben alle in einen Raum geschlafen. Und der Freund, er hat eine Not. Er ist in einer Not. Er hat kein Brot für einen anderen Freund. Es sind 3 Freunde. Einer kommt müde von dem Weg, einer ist der Freund, Lukas 11, der Freund in der Mitte. Und er sagt, ich habe einen Freund, es ist gut, Freunde zu haben. Ich habe einen Freund, zu dem kann ich gehen, er hat vielleicht Brot. Er hat eine größere Familie, er kauft immer mehr Brot und zu dem kann ich gehen, wenn Tankstelle geschlossen ist, wenn ich nichts mehr kaufen kann, ich kann zu meinem Freund gehen. Und er geht zu seinem Freund. Das Problem ist, sein Freund ist schon im Bett. Alle schlafen. Und sein Freund sagt von oben, du, ich kann nicht kommen. Wir schlafen alle. Meine Kinder, wenn sie einschlafen, wenn ich sie wieder aufwache, dann brauche ich wieder halbe Nacht, bis sie wieder einschlafen. So ungefähr, das steht nicht direkt so in der Bibel. Vielleicht manche schauen schon in Lukas 11, Marius, ich dachte nicht, dass es so... So ungefähr die Situation. Der Freund im Haus sagt, ich werde jetzt nicht aufstehen, um dir Brot zu geben. Und er klopft und er klopft und er sagt, du, ich bin dein bester Freund. Du musst kommen. Und er sagt, nein, ich komme nicht. Hast du nicht verstanden? Ich werde jetzt nicht aufstehen. Und der Freund unten, er hat eine Waffe. Und seine Waffe ist, ich bleibe dran und ich ärgere dich, bis du kommst. Wenn du nicht kommst, weil du mein Freund bist, du wirst kommen, damit du mich lost hast. So, er klopft und er klopft und er klopft und der andere Freund oben, er steht auf, nicht weil der andere sein bester Freund ist, sondern weil der unten immer dran bleibt. So, was Jesus uns sagt in diesem Gleichnis ist, wer anklopft, dem wird aufgetan. Wer bietet, der empfängt. Jesus wollte uns kommunizieren mit diesem Gleichnis. Wenn die Antwort nicht sofort kommt, bleib dran. Die Gemeinde Gottes in Trossingen, wenn wir für eine Erweckung beten, wir werden heute Morgen beten, wir werden Montagabend beten, wir werden immer wieder beten. Aber wenn eine Erweckung, wenn Gottes Wirken nicht sofort passiert, so wie wir uns vorstellen, was können wir, was sollen wir machen? Wir bleiben dran. Wir geben nicht auf. Und andere Gleichnis, Lukas Kapitel 18, es ist das Gleichnis von einer Witwe. Eine Witwe, die in einen Streit verwickelt ist mit jemand und sie weiß, sie hat Recht, aber sie braucht, dass der Richter ihr Recht gibt. Und diese Witwe, Jesus bewusst, er nimmt dieses Bild von dieser Witwe, sie hat keine Chance. Sie ist eine Witwe, sie hat keinen Ehemann, sie hat vielleicht keine Kinder oder kleinere Kinder. Niemand kann sie verteidigen. Sie braucht dieser Zuspruch von dieser Richter. So, sie geht immer zu dieser Richter und der Richter sagt, diese Witwe interessiert mich nicht, ich bin ein Mensch, ich fürchte, ich respektiere keinen Menschen, ich fürchte nicht Gott, ich mache, was ich will, mit anderen Worten, ich werde dieser Witwe nicht Recht geben. Aber diese Witwe, sie hat eine Waffe. Ihre Waffe ist nicht aufgeben, dranbleiben. So, der Richter geht morgens ins Büro. Der Telefon ruft an und die Sekretärin kommt und sagt, es ist diese Witwe. Ununterbrochen, sein Telefon ruft, klingelt, diese Witwe ist da. Irgendwann am Feierabend, dieser Richter, er verlässt diese Kanzlei mit seiner S-Klasse. Und wer wartet draußen am Ausgang? Es ist diese Witwe. Er kommt nach Hause, gestresst von dieser Witwe, und ich weiß nicht, wie passiert ist, aber die Witwe wartet schon auf ihm vor dem Haus. Mach mir Recht in dieser Streit. Er kann es nicht. Morgens, wenn er aufsteht, diese Witwe ist da. Wenn er zum Arbeit geht, diese Witwe ist da. Wenn er Feierabend macht, diese Witwe ist da. Und eines Tages sagt dieser Richter, oh, ich hab satt von dieser Frau. Ich werde ihr Recht machen. Und dann sagt Jesus, weil viele haben gesagt, in dieser Gleichnis, Gott ist der Richter. Nein, Gott ist nicht der Richter. In dieser Gleichnis, wir sind diese Witwe und Gott ist viel besser als dieser Richter. Weil dieser Richter war böse, dieser Richter wollte dieser Witwe nicht helfen und Jesus sagt, hört ihr, was der Richter sagt? Er sagt, nur weil diese Witwe gekommen ist, Tag für Tag für Tag, ich werde ihr Recht schaffen. Und was denkt ihr, sagt Jesus, wie viel mehr wird uns unser himmlischer Vater erhören, unsere Gebete erhören, wenn wir zu ihm beten Tag und Nacht. Weil unser Gott ist nicht der Freund, der keine Lust auf uns hat um Mitternacht. Unser Herr ist nicht der böse Richter, der uns nicht recht machen möchte. Unser Herr ist unser himmlischer Vater im Himmel. Aber was wichtig ist, was wir lernen von diesen Menschen, ist, dass wir dranbleiben. Dass wir beten als Gemeinde, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht die Hoffnung verlieren. Dass wir dranbleiben, für eine Erweckung zu beten. Dass wir dranbleiben, füreinander zu beten. Dass wir dranbleiben und sagen, wir beten für uns, für die Gemeinde, für Trossingen, für Deutschland. Wir beten, dass Gott wirkt in dieser Zeit. Und wenn doch eine Woche vorbeigeht und wenn noch zwei Wochen vorbeigehen und wenn Monate vorbeigehen, aber doch wollen wir nicht aufgeben. Wir wollen weiterhin beten. Wir wollen beten, dass Gott kommt mit seiner Kraft. Ich möchte die Sänger einladen, dass sie nach vorne kommen. Und ich möchte zum Schluss etwas erwähnen. In 1. Korintherbrief, das finde ich sehr interessant, in 1. Korintherbrief Kapitel 15, da sagt uns Paulus, dass Jesus einmal zu 500 Brüder erschienen ist. So einmal hat sich Jesus gezeigt zu 500 Brüder. Und wenn auch, damals wurden oft, ihr wisst, nur die Männer gezählt, wenn auch Frauen dabei waren, Kinder, Familien, es waren bestimmt mehrere Menschen, die auf einmal, vielleicht war es eine große Versammlung, eine große Gruppe von Jüngern, 500 Brüder haben auf einmal Jesus gesehen, der auferstandene Jesus. Die Frage ist heute Morgen, wie viele waren am Pfingsten? Wie viele? Wie viele? 120. Wo waren die anderen? 380. Auf einmal haben 500 Brüder den auferstandenen Herr gesehen. Und ich gehe davon aus, sogar mehrere Leute. Wie viele waren am Pfingsten? 120. Wie viele haben Gott erlebt? 120. Wie viele wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist? 120. Ich habe mich gefragt und ich frage mich jetzt zum Schluss von dieser Predigt, wie viele werden eine persönliche Erweckung erleben? Wie viele werden den Preis bezahlen? Wie viele werden ihren geistlichen Zustand erkennen und sagen, ich bin unzufrieden mit meinem geistlichen Zustand? Es gab bessere Zeiten in meinem Leben. Da brannte ich wirklich für den Herrn. Wie viele werden ihren Stolz ablegen, die Unterschiede wegmachen und sagen, ich möchte in Einheit Gott suchen mit meinen Geschwistern aus verschiedenen Generationen, aus verschiedenen Nationalitäten, aus verschiedenen Hintergründen. Hör mal, es gibt keine Kirche für junge Leute und Kirche für ältere Leute und Kirche für farbige Geschwister und Kirche für diese Kategorie und Kirche für dieses Segment. Nein, die Gemeinde, das ist die Schönheit der Gemeinde. Alle möglichen Leute, die kommen zusammen, Gott anzubeten. Juden und Araber, die sich ständig bekämpfen da draußen in die Gemeinde Gottes, die sitzen auf gleicher Reihe und die erheben ihre Hände, weil die sind eins in Jesus. Russen und Ukrainer, die sich draußen bekämpfen. Ungarn und Rumänen, die sich im Land, woher ich komme, nicht unbedingt die besten Freunde sind. Es gibt so immer wieder, ja. Aber in die Gemeinde, die sind eins in Jesus Christus. Weil die Bibel sagt, und in Jesus gibt es keinen Jude und keinen Grieche. Es gibt nicht mehr diesen Unterschied in Nationalität. In Jesus sind wir eins, sind wir zusammen. Wie viele werden sagen, es geht so nicht mehr weiter in mein Leben. Ich brauche eine persönliche Erweckung. Wie viele werden einen Kreis machen zu Hause, selbst wenn dieser Kreis nur in ihrer Vorstellung ist und sagen, Herr, in dieser Zimmer, in diesem Haus, wo ich bin, Herr, sende du eine Erweckung. Diejenigen, die sich Zeit nehmen, diejenigen, die im Gebet geblieben sind, die haben Gott erlebt. Viele haben Jesus gesehen. Es waren viel mehr als das, als 120. Aber die haben vielleicht gesagt, ja, die Geschichte von Jesus war interessant und schön und nice, aber wir haben unsere Sachen zu tun. Die sind weggegangen, 120 haben den Preis bezahlt. 120 sind zusammengeblieben, 120 waren intensiv im Gebet, 10 Tage lang. Die haben nicht aufgegeben. Und siehe, Apostelgeschichte Kapitel 2, unplötzlich. Aber dieser plötzlich bedeutet nicht, dass sie passiv waren. Nein, die waren da, die waren in Einheit. Die haben erwartet auf diesen Tag. Die wussten nicht genau, wann dieser Tag kommt. Aber plötzlich, es kam wie ein Wind vom Himmel. Und plötzlich, es wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und plötzlich, die wurden alle zu Evangelisten, zu Missionare. Und plötzlich, dieses Feuer des Geistes kommt bis in unsere Zeit. Aber es waren Menschen da, die den Preis bezahlt haben. Wir haben eine Predigtreihe über Erweckung. Und es wäre so traurig, dass diese Predigtreihe an uns vorbeigeht, ohne dass wir Gott erleben. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Geh heute vor Gott. Geh heute in Gottes Gegenwart. Wir haben letzte Woche gehört, Jona hat nur eine kurze Botschaft gegeben. Ein kurzer Satz. Stellt euch vor, bei uns in der Gemeinde, jemand kommt hier vorne, sagt einen Satz und geht wieder zum Platz. Wir würden sagen, oh, er hat sich nicht vorbereitet. Was machen wir jetzt? Wir haben Livestream, wir müssen irgendwie zurechtkommen. Die nächste halbe Stunde, wir müssen was improvisieren. Stellt euch vor, ein Prediger kommt, er sagt einen Satz und er geht wieder an seinen Platz. Es geht nicht darum, dass wir hier viel reden und viel reden. Es reicht ein Wort von Gott. O Herr, gib uns dein Wort. Gib uns ein Wort, der uns verändert. Gib uns ein Wort, der etwas in uns bewegt. Lasst uns Gott suchen. Ich möchte einfach, dass wir jetzt eine Zeit haben, in der wir in Gebet gehen, in der wir Gott suchen. Bete da, wo du bist. Du darfst dich hinsetzen, du darfst dich hinknien, du darfst stehen bleiben, du darfst, wenn du ein Anliegen hast, wenn du eine Not hast, wenn du Gebet brauchst, du kannst auch gerne nach vorne kommen, wenn du sagst, ich habe Sachen in meinem Leben, die möchte ich heute auf die Seite tun, die möchte ich heute aufräumen. Ich möchte den Weg frei machen in mein Leben, in meine Familie, in meine persönliche Beziehung mit dem Herrn. Und du brauchst Gebet heute Morgen. Die Ältesten, die werden auch hier nach vorne kommen und wir werden da sein für jeder, der Gebet braucht. Aber was wichtig ist heute Morgen, dass wir gemeinsam jetzt anfangen, Gott zu suchen im Gebet. Die Sänger werden leise anfangen zu singen und zu spielen ein Lied. Und wenn du merkst, du hast auch Probleme mit Einheit, du hast Probleme mit manchen aus der Gemeinde vielleicht so richtig Gott anzubeten, bring das auch vor dem Herrn. Bring es auch vor Gott. Er kann dein Herz, er kann unser Herz verändern heute Morgen. Was wichtig ist, dass wir sagen heute Morgen, Herr, wir sind hier und wir sind bereit, diesen Preis für eine Erweckung zu bezahlen. Dieser Preis des Gehorsams, dieser Preis der Einheit, dieser Preis dran zu bleiben, zu beten, Gottes Angesicht zu suchen, nicht aufzugeben. Nicht einfach zu sagen, ja, das hat nichts gebracht, das ist nichts passiert. Doch, Sachen geschehen, Sachen passieren. Wir haben heute Morgen ein Zeugnis gehört. Wir haben heute Morgen gehört, Gott erhört die Gebete und Sachen geschehen und passieren, weil er ist ein guter Gott und er erhört die Gebete. Das lohnt sich, dran zu bleiben, das lohnt sich, vor ihm zu kommen. Lasst uns zu ihm kommen im Gebet. Lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm loben und preisen. Lasst uns ihm danken für seine Gegenwart, für sein Wirken. Und wenn du Gebet brauchst, du bist herzlich willkommen, nach vorne zu kommen. Aber nehmen wir uns jetzt Zeit, vor Gott zu sein im Gebet. Vater, wir sind hier als Gemeinde, Herr, als dein Volk, als Geschwister, Herr. Menschen, die du errettet hast, Vater, Menschen, die du eine neue Identität geschenkt hast, Vater. Wir sind hier als Gemeinde, Herr. Und wir wollen dich suchen im Gebet, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Herr, wir brauchen das Wirken deines Geistes, Herr. Wir brauchen, Herr, über uns, über unser Leben, Herr. Wir brauchen eine Erneuerung. Wir brauchen eine Erweckung, Herr. Wir brauchen, Herr, ein Wirken des Geistes, eine frische Wirken des Geistes in unser Leben, Vater. Wir sind hier, Vater, und wir möchten zugeben, wir möchten sagen heute Morgen, Herr, wir sind unzufrieden mit unserem geistlichen Zustand, Herr. Wir brauchen eine Erneuerung, Herr. Komm du, Vater, mit deinem Geist, Herr. Komm du, Herr, mit deiner Kraft, Herr. Komm du, Vater, mit deinem Feuer, Herr. Und lass, dass wir erneuert werden, Herr. Lass, dass wir wirklich als Gemeinde, Herr, jeder einzelne von uns individuell, Vater, dass wir wirklich für dich brennen in dieser Zeit, Vater, dass wir nicht gleichgültig sind, Herr. Herr, wir haben deinen Ruf gehört, auch heute Morgen, Herr, dass wir eine Verantwortung haben im Gebet, Herr, dass du uns rufst, Herr, in Einheit zu sein, Vater. Selbst wenn wir unterschiedlich sind, Herr, unterschiedliche Nationalitäten, unterschiedliche Generationen, Herr, unterschiedliche Menschen, aber doch wollen wir den Preis bezahlen heute Morgen, Herr. Wir möchten unseren Stolz auf die Seite tun, Herr. Wir möchten diese Unterschiede auf die Seite tun, Herr. Und wir möchten gemeinsam, wir möchten in Einheit, wir möchten zusammen, Herr, in Anbetung, in Gebet da sein als Gemeinde, Herr, um für eine Erweckung zu beten, Herr, um zu beten, dass du uns wieder heimsuchst, Herr, um zu beten, dass du Zeiten der Quickung sendest über uns als Gemeinde, über Trossingen, über Deutschland, Herr. Herr, wir brauchen, Herr, das Wirken deines Geistes, Vater, über uns als Gemeinde, Herr. Jeder einzelne von uns, auch persönlich, Jesus. Wir beten heute morgens, Vater, gib uns auch diese Ausdauervermögen im Gebet, Herr, dass wir nicht aufhören zu beten, Herr, dass wir nicht aufgeben, wenn wir für Erweckung beten, wenn wir für eine Sache beten, Vater. Hilf uns, Herr, dass wir dranbleiben, Herr. Hilf uns, Vater, dass wir weiter beten, Herr, dass wir wirklich im Gebet vor dir stehen, in Einheit, in einem intensiven Gebet, Jesus. Halleluja, Vater. Damals haben dich viele gesehen, aber nur wenige die Ausgießung des Geistes erlebt, Herr. Aber auch heute wollen wir erleben, das, was du für uns hast als Gemeinde, Herr. Halleluja, Vater. Komm du, Herr, mit deinem Heiligen Geist. Komm und heile die Herzen, die gleichgültig sind, Herr. Herzen, die passiv sind, Herr. Herzen, die nur eine Form haben vielleicht, Vater. Komm du, Herr, und heile die Herzen heute Morgen, Vater. Und lass, dass wir wirklich für dich brennen, Herr. Lass, dass wir wirklich ein Feuer, ein inneres Feuer haben, Vater, für dich, Herr. Für dein Werk, Vater, erfüllt durch deinen Geist, Herr. Erfülle uns neu, Vater, mit deinem Geist. Erfülle uns neu mit deiner Gegenwart, Jesus. Halleluja, Vater, wirke in uns, Jesus. Wir brauchen dich, Herr. Wir brauchen dein Wirken in unserem Leben, Vater. Tu etwas Neues in uns, Vater. Wir sind hier, Vater. Wir möchten dein Wort hören, Herr. Wir möchten deinen Ruf folgen, Vater. Wir möchten Ja sagen. Wir möchten den Weg vorbereiten, Herr. Wir möchten alles aufräumen, Herr. Wir möchten im Gebet den Weg vorbereiten, Herr. Auch in dieser Endzeit, Vater, wir glauben, es kann etwas Wunderbares geschehen, wenn deine Gemeinde, wenn die Gemeinde betet, wenn die Gemeinde zusammenkommt im Gebet, Herr. Ich bete, fühle du die jungen Menschen mit dem Heiligen Geist, mit Kraft, mit Glauben, Herr. Erfülle auch die älteren Geschwister mit Kraft in dieser Zeit, Herr, dass sie dranbleiben, Vater, dass sie erfüllt sind, Herr, mit das, was du für sie hast in dieser Zeit, Jesus. Und zusammen als Gemeinde verschiedener Generationen, Herr, wir möchten den Weg vorbereiten. Wir möchten zusammenstehen, Herr. Wir möchten in Einheit bleiben, Herr, für das, was du für uns vorbereitet hast, Vater. Wir möchten das entgegenkommen, Herr. Halleluja, Vater. Lass, Herr, dass diese Atmosphäre eine Realität da ist bei uns in der Gemeinde, Herr. Dass es kostbar ist, dass es fein ist, dass es erfrischend ist, Herr, wenn die Geschwister zusammen sind, Herr. Wenn wir zusammen sind als eine Familie, Herr. Halleluja, Vater. Wir beten dich an, Herr. Herr, wir danken dir heute Morgen, Vater. Wirke du in uns, Vater. Gib uns neue Entscheidungen, Herr. Gib uns ein Herz, Vater, um neue Entscheidungen zu treffen, Herr. Deinen Weg zu folgen, Herr, dir zu folgen, Vater. Mehr von dir zu hören, mehr von deiner Gegenwart zu haben in unserem Leben, in unserem Herzen, Vater. Oh, Halleluja, Vater, wir beten dich an, wir erheben dich, Jesus. Wir danken dir für deine Gegenwart, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Wirken deines Geistes, Jesus. Halleluja, Halleluja. Komm, lasst uns ihn suchen, lasst uns ihn anbeten. Lasst uns ihm die Ehre geben heute Morgen. Er ist unser Herr, er ist unser Gott. Wenn du singen möchtest, du darfst singen, du darfst deine Hände erheben. Wenn du weiter beten möchtest, fühl dich frei, weiterhin zu beten. Wenn du es auf dem Herzen hast, für jemanden neben dir zu beten, wenn du die Personen kennst, du darfst fragen, du darfst gerne beten für jemanden neben dir. Du darfst heute Morgen für deine Geschwister beten, dass Gott ihrem Glauben stärkt, dass Gott uns hilft, in Einheit zu leben, füreinander da zu sein. Halleluja, Vater. Halleluja, Jesus.
Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.